Mit Tanja Lieske, der Büchermarkt heute mit einem Studiogast aus Irland. Der irische Autor John Boyne ist uns allen ein Begriff, spätestens seit seinem Jugendroman Der Junge im gestreiften Pyjama. Ein Roman, der in viele Sprachen übersetzt und auf der ganzen Welt gelesen wurde. Auch über dieses Buch wollen wir heute sprechen, doch zunächst soll es gehen um ein Stück Belletristik für Erwachsene. John Boyne hat seinen neuen Roman mitgebracht und der heißt Das Haus zur besonderen Verwendung, The House of Special Purpose, der englische Titel. Was hat es mit diesem Haus auf sich, John Boyne?
Well, this is a novel which is rooted in the years leading up to the Russian Revolution of 1917. And the House of Special Purpose was the name given to a house in a place called Yekaterinburg.
Mein Roman beginnt in der Zeit vor der russischen Revolution von 1917. Das Haus zur besonderen Verwendung war ein Haus in Jekaterinburg, wohin die Familie des russischen Zaren gebracht wurde, nachdem sein autokratisches Regime gestürzt worden war. Und die Bolschewiken haben den Zaren Nikolaus II., seine Frau Alexandra und ihre 5 Kinder dort umgebracht. Weil das Haus von Soldaten bewacht war, haben Nachbarn manchmal gefragt, was sich dort zuträgt. Und dann bekamen sie die Antwort, dies ist das Haus zur besonderen Verwendung. Ich habe diese Wendung zum Titel meines Romans gemacht und ich beschreibe diese Ereignisse.
So I appropriated that title for the novel because those events are at the very core of the story.
Das Haus in der Stadt Jekaterinburg im Ural hat es also wirklich gegeben. Sie berufen sich in ihrem Roman auch auf eine wahre Begebenheit. Es gab ja sehr lange Gerüchte, eine der Zarentöchter habe überlebt. Die haben sich lange hartnäckig gehalten. Sie greifen dieses Gerücht auf, machen es zum Kern ihres Romans. Wie sind Sie zu diesem Stoff gekommen und was hat Sie daran interessiert?
Well, I found each of the children of the Tsar and the Tsaritsa interesting.
Ich habe alle Kinder des Zaren und auch die Zaren sehr interessant gefunden, aber ganz besonders eben die jüngste Tochter Anastasia. Ihr Name ist fast schon legendär. Es gab da diesen Mythos, dass sie das Massaker überlebt hätte. Und im Laufe des letzten Jahrhunderts haben sich ja auch immer wieder lebende Menschen für sie ausgegeben. Mich hat an ihr interessiert, dass sie wegen ihres Todes berühmt ist, aber nicht als lebendige Person. Und bei mir ist sie ein junges Mädchen und sie verliebt sich in meinen Erzähler Georgi. Und hier findet man Anastasia zum ersten Mal mit einer eigenen Persönlichkeit, nicht als Tote.
Who she was in life rather than who she was in death, which was something I was interested in exploring.
Das Schicksal der Zarenfamilie, Sie erwähnten es, John Boyne, hat ja viele Mythen hervorgerufen und viele Geister sehr fasziniert. Ich habe jetzt ausgerechnet, dass die Jahre Ihres Schreibens eigentlich zusammenfallen müssten mit archäologischen Recherchen, die man gemacht hat. Die Gebeine der Zarenfamilie wurden ja exhumiert und man hat dann wirklich festgestellt, dass alle Töchter, auch Anastasia, umgekommen sind. Hat das den Prozess Ihres Romans in irgendeiner Weise beeinflusst?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von historischen Romanen geschrieben. Und jedes Mal nehme ich eine wahre Begebenheit und mache daraus ein Stück Fiktion, eine Geschichte eben. Ich möchte die Leser mitnehmen, aber ich behaupte nicht, dass sich alles so zugetragen hat, wie ich es schreibe. Man sollte eine gute Geschichte über die Wahrheit stellen.
Eine sehr freie Verwendung der Geschichte, die entsteht, das sagten Sie eben, aus der Sicht einer fiktiven Hauptfigur. Das ist Ihr Prozedere, das haben Sie eigentlich von Anfang an gemacht. Ist Geschichte für Sie, John Boyne, so etwas wie ein Steinbruch, aus dem ein Autor sich einfach bedienen kann?
Yeah, it is. No one is more surprised than me that I have written so many novels set in the past.
Ja, auf jeden Fall. Und mich hat es selbst überrascht, dass ich so viele Romane geschrieben habe, die in der Vergangenheit spielen. Das habe ich gar nicht vorgehabt. Das hat sich einfach so ergeben. Ich betrachte mich aber nicht als einen Autor von Historienromanen. Ich verwende ein großes Stück Geschichte, aber ich bewege mich auch in der Gegenwart. Bei dem vorliegenden Roman geht es in der zweiten Hälfte um die 60 Jahre nach der Revolution. Das führt bis in die 80er Jahre. Mir geht es darum, wie die Vergangenheit die Gegenwart meiner Figuren prägt. Und ich schreibe sowieso nur über Epochen, die mich selbst interessieren, über die ich auch recherchieren will.
And I find that interesting. I mean, I choose periods of history which I'm already interested in, which I'll be interested in researching and writing about.
Das wäre jetzt auch gleich meine nächste Frage gewesen. Die Epoche, die Sie hier beschreiben, ist ja eine sehr glamouröse Epoche. Das vorrevolutionäre Russland, St. Petersburg, der Zarenhof, das Winterpalais, die ganze Pracht der Adelsdynastie und erste Zerfallserscheinungen des russischen Empires vor unseren Augen. Diese Epoche wird bei Ihnen in vielen Details und in dichter Atmosphäre lebendig. Wie haben Sie dafür recherchiert?
Well, it was three stages of research. The first.
Ich habe in drei Schritten recherchiert. Zunächst lese ich immer die Romane der Zeit, also Tolstoi und Dostojewski. Dort findet man das Alltagsleben besser beschrieben als in den Sachbüchern. Die habe ich als nächstes gelesen, um so viel wie möglich zu erfahren über die Revolution, den Zaren, seine Familie, seine Liebesgeschichte mit der späteren Zarin Alexandra. Der dritte und wohl wichtigste Schritt war, dass ich selbst nach St. Petersburg gefahren bin. Ich habe eine gute Hälfte dieses Romans in St. Petersburg geschrieben, in den Räumen des Winterpalais, das jetzt ein Museum ist. Direkt nebenan liegt ja die Ermitage. Und ich bin dort jeden Morgen mit meinem Laptop hingegangen und habe mich immer in ein anderes Zimmer gesetzt und habe versucht, den Geist der Umgebung einzufangen. Das war wohl die schönste Schreiberfahrung meines Lebens. Ich konnte mich in die Stadt, in die Leute und in die Kultur hineinbegeben. Und ich habe so auch die Tragödie des Mordes an der Zarenfamilie begriffen und beschrieben.
There's a huge sense of tragedy to that. And I think as you're writing the book, that for me anyway, I felt that came into it to a great extent.
Sie sagten vorhin, dass Anastasia, die jüngste der Zarentöchter, eine Person ist, die man vor allem durch ihr Sterben kennt. Ihr Leben mussten sie neu erfinden. Wie ging das vor sich, diese Persönlichkeit dieser jungen Frau zu erschaffen?
Well, in that situation, truthfully, it comes down to a work of imagination.
In dieser Situation muss man sich ehrlich gesagt auf die eigene Vorstellungskraft verlassen. Man weiß sehr wenig von den Zarenkindern Olga, Tatjana, Maria, Anastasia oder von dem Zarewitsch Alexander. Der Grund ist, dass sie keine Gelegenheit hatten, etwas mit ihrem Leben anzufangen. Sie sind sehr früh gestorben. Sie mussten ihren Eltern überall hin folgen. Sie wurden zu Hause unterrichtet. Es gibt also keine weiteren Informationen über sie, außer vielleicht über Olga, die älteste der Zarentöchter, die mit ihrer Mutter während der Zeit des Ersten Weltkrieges die Krankenhäuser in St. Petersburg besucht hat, wo sie die Kranken pflegten. Aber Anastasia blieb zu Hause, und da musste ich mir alles vorstellen, eine junge Frau erschaffen, ihr Interessen und Hoffnungen für eine Zukunft mit auf den Weg geben, den Wunsch, sich zu verlieben. So gibt man der Figur eine Fallhöhe, denn natürlich weiß man, wie das Ganze ausgeht.
In that way, I suppose you bring more pathos to the character, because the adult reader coming to this book knows, of course, how it's going to end.
Es ist ja auch ein Liebesroman. Sie haben Anastasia den jungen Bauernsohn Georgi Jatschmenew zur Seite gestellt, der zugleich der Erzähler dieses Romans ist, der als 82-Jähriger auf die Geschichte seines Lebens zurückblickt. Bevor wir weitersprechen, John Boyne, ist es jetzt an der Zeit, einen Auszug aus Ihrem Roman zu hören. Sie lesen die erste Begegnung des knapp 17-jährigen Georgi mit der zwei Jahre jüngeren Zarentochter Anastasia, die er später retten und heiraten wird. Es ist das Jahr 1916, wir sind im Winterpalais in St. Petersburg.
Sensing me, perhaps, her shoulders lowered as she sat a little more erect, and then, cautiously, without moving her body,
vielleicht spürte sie meine Anwesenheit, denn ihre Schultern senkten sich, sie setzte sich etwas aufrechter hin und wandte dann langsam, ohne ihren Körper zu bewegen, den Kopf leicht nach links, sodass ich sie im Profil sehen konnte. Ihre Wangen waren rund und rosig, ihre Lippen leicht geöffnet und ihre Hände lösten sich vom Brunnenrand, als würden sie darauf brennen, irgendetwas zu tun, kehrten aber schon im nächsten Moment zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Ich sah, wie ihre makellosen Wimpern in der kalten Abendluft zitterten. Es schien, als könnte ich jede Bewegung ihres Körpers fühlen. Leise flüsterte ich ihren Namen: Anastasia. Und genau in diesem Augenblick drehte sie sich um. Sie konnte mich unmöglich gehört haben, aber sie wusste es irgendwie. Ihr Körper regte sich noch immer nicht, doch ihre Augen suchten nach mir. Sie raffte ihren dunkelblauen Mantel, der ihr ein wenig von den Schultern gerutscht war, zusammen, erhob sich und kam direkt auf mich zu. Nervös verzog ich mich hinter einem der 12 sechssäuligen Pfeiler, die das Geviert umgaben, und verfolgte, wie sie entschlossenen Schrittes und mit festem Blick näher kam. Ich stand wie angewurzelt da und schluckte nervös. So sehr begehrte ich sie. Eigentlich hätte ich ihr eine tiefe Verbeugung und eine untertänige Begrüßung entbieten und dann meiner Wege gehen müssen, doch ich schaffte es nicht, mich so zu verhalten, wie es das Protokoll verlangte. Stattdessen zog ich mich noch tiefer in die Dunkelheit der Kolonnaden zurück, während ich sie im Blick behielt und sie mir immer näher kam. Mein Mund war trocken und ich brachte kein Wort hervor. Wir blickten einander stumm in die Augen, bis ein Leibgardist, der auf dem Palaisplatz patrouillierte, auf seinem Kavalleriepferd so unerwartet an Anastasia vorbeiprescht, dass sie zusammenzuckte, kurz aufschrie und vor Angst, unter die Hufe des Pferdes zu geraten, einen Satz nach vorn machte. Direkt in meine Arme.
Der irische Autor John Boyne heute zu Gast im Büchermarkt. Wir hörten einen Auszug aus seinem jüngsten Roman »Das Haus zur besonderen Verwendung«. Die ganze Sendung wie immer nachzuhören, auch im Internet unter www.deradio.de/literatur. Das Haus zur besonderen Verwendung, ein Roman, in dem es um das Schicksal der russischen Zarenfamilie nach der Revolution von 1918 geht. Die jüngste Zarentochter Anastasia überlebt das Massaker ihrer Familie in diesem Roman, beginnt eine bürgerliche Existenz mit Georgi, ihrem jungen Liebhaber, in Paris und London. Ein Stoff, der eine maximale Fallhöhe bietet, große Opulenz und in den eine dramatische Liebesgeschichte eingebettet ist. Auf dem deutschen Buchmarkt, John Boyne, zielt so etwas eher auf das Segment der weiblichen Leserschaft. Wen hatten Sie denn vor Augen, ein knapp 40-jähriger, eindeutig männlicher irischer Autor?
Well, I'm never really sure who the audience is, to be honest. Certainly back home in Ireland and the UK.
Ehrlich gesagt, bin ich mir nie ganz sicher, wer meine Leser sind. Als meine ersten beiden Romane veröffentlicht wurden, hat man mich als einen Autor historischer Romane bezeichnet. Danach als Krimi-Schriftsteller. Und dann habe ich ein Kinderbuch geschrieben. Und jetzt bin ich wieder bei der Geschichte angelangt. Ich versuche weniger an mein Publikum zu denken als an mich selbst. Ich schreibe das, was mich selbst interessieren würde. Man ist ja immer sein erster Leser. Und ich denke da nicht an einen Mann, eine Frau, ein Kind als Leser. Das sind eher Kategorien für die Verlage und für Buchhändler. Zu meinen Lesungen kommen auch ganz verschiedene Leute. Wahrscheinlich wegen meines Buchs »Der Junge im gestreiften Pyjama« kommen auch sehr viele junge Leute, sehr viel mehr als früher.
I suppose I get more young people at the events than I might have got prior to The Boy in the Striped Pyjamas.
Der Junge im gestreiften Pyjama, das wissen Sie sicherlich, hat hierzulande eine erhebliche Kontroverse ausgelöst, wegen des doch recht freien Umgangs mit Auschwitz als Ort und als Vernichtungslager. Auschwitz, John Boyne, wird bei Ihnen zur Metapher. Wir wissen natürlich, dass das geht. Das wissen wir seit Paul Celan, das wissen wir auch seit Hertha Müller. Allerdings, meines Erachtens, hat das für Jugendliche vor Ihnen noch niemand gewagt. Wie kamen Sie zu diesem Stoff?
Well, that novel started very simply for me with a very simple image of the two boys sitting at the fence talking to each other.
Am Anfang stand ein ganz einfaches Bild von den beiden Jungen, die an einem Zaun sitzen und die sich unterhalten. Dann wusste ich auch sofort, wo der Zaun steht und warum er da war. Und ich wusste, das war kein guter Ort für zwei kleine Jungen. Aber mich hat ihre Reise an diesen Ort interessiert und das, worüber sie sich unterhalten würden, und auch das notwendige Ende ihrer gemeinsamen Geschichte. Nach einigen Überarbeitungen stand das Wort Auschwitz auch gar nicht mehr drin, nur noch als Anspielung in der falschen Aussprache des jungen Bruno. Für mich ist aber kein bestimmtes Lager gemeint, sondern eines der vielen Lager, die es im Krieg gab. Deswegen trägt mein Roman auch den Untertitel Fabel, weil man den Ort eher als Metapher verstehen muss. Das hat für Kinder wohl wirklich noch keiner gemacht, und ich habe versucht, auf dem Weg keine Kompromisse zu machen. Es gibt auch kein glückliches Ende. Als ich ein Kind war, hat man den Holocaust noch nicht unterrichtet. Das hat sich geändert. Es war mir daher wichtig, die Wahrheit zu sagen. Und ich bin auch der Meinung, dass Kinder diese Wahrheit ertragen können.
Did I feel that children couldn't handle that? No, I didn't. You know, I felt they could and they should.
Der Ort, den Sie Auschwitz nennen, wurde natürlich in Deutschland vor allem als Auschwitz gelesen. Hier sind noch Zeitzeugen lebendig. Haben Sie, John Boyne, ein Verständnis dafür, wenn es Leser auch vor den Kopf gestoßen hat, dass diese Grenze bei Ihnen so leicht erscheint, dass zwei Jungen wie Bruno und Schmuel sich dadurch unterhalten können über den Lagerzaun hinweg, der ja eigentlich eine Todesgrenze war?
Yeah, no, I can understand that, but I think if readers get to the end of The Boy in the Striped Pyjamas and concentrate on...
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn man den Jungen im gestreiften Pyjama bis zum Ende liest und sich dann darauf versteift, warum diese Geschichte so nicht hat stattfinden können, dann hat man mein Buch nicht verstanden. Es will mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand gelesen werden. Es ist, was es ist. Der Kommandant von Auschwitz hatte seine Kinder ja mit dabei. Sie spielten in einem Garten neben den Gaskammern. Da stand nur eine Mauer dazwischen. Es gab auch Kinder im Lager. Viele Kinder starben sehr schnell, aber nicht alle. Einige wurden für medizinische Experimente am Leben gehalten. Von Elie Wiesel wissen wir, dass es klug war, so zu tun, als sei man schon älter. Aus all diesen Gründen heraus denke ich, meine Geschichte ist nicht wahrscheinlich, aber es ist eine mögliche Geschichte.
Is it probable that a story like this could happen? No. Is it possible? Yes.
Der Junge im gestreiften Pyjama, eine Fabel, das Haus zur besonderen Verwendung, ein historischer Roman mit einer relativ verzwickten Zeitstruktur. Das Haus zur besonderen Verwendung wird einmal vom Anfang und vom Ende hin erzählt. Das schafft irgendwie maximalen Suspense, denn man muss sehr lange warten, bis man tatsächlich bei der Todesnacht ankommt. John Boyne, Sie sind knapp 40 Jahre alt, haben im Trinity College in Dublin studiert, das Handwerk des Schreibens an der University of East Anglia in England erlernt. Ihr Werk in Millionenauflage, das Haus zur besonderen Verwendung, wurde in 40 Sprachen übersetzt. Meine Frage an Sie, ist Schreiben für Sie auch ein Stück Handwerk?
Yes, it is very much actually. And
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte mir für das Haus zur besonderen Verwendung noch etwas Besonderes vorgenommen. Ich mache zum ersten Mal einen alten Mann zum Erzähler. Einen Mann, für den Englisch nicht die Muttersprache ist. Alle meine früheren Romane haben jugendliche Hauptpersonen und da muss man viel lockerer mit der Sprache umgehen. So konnte ich mich zum ersten Mal auf eine raffinierte, elegante Sprache konzentrieren und das war eine besondere literarische Herausforderung. Das gilt auch für die beiden Zeitstränge in meinem Roman, die sich abwechseln und die sich am Ende treffen. Ich wollte hier etwas Neues versuchen, aber hoffentlich auch die Leser bei der Stange halten. Das ist auf jeden Fall Handwerk. Ich arbeite sehr hart und sehr viel an meinen Büchern. Ich schreibe jeden Tag und ich versuche dabei, ständig besser zu werden. Meine Bücher sollen spannend sein, den Leser mitnehmen und ihn am Ende auch berühren.
Sie sind 1971 geboren, das heißt, eine gute Hälfte Ihres Lebens haben Sie in einer Zeit verbracht, die man in Irland den Celtic Tiger nennt, eine Zeit lang eines großen wirtschaftlichen Aufschwungs, eine Zeit auch der Globalisierung in der irischen Literatur, die sich ja wegbewegt hat von den traditionellen irischen Themen, der Familie, der Armut, dem Alkohol, die sich stattdessen, und ich denke, da zählt Ihr Werk dazu, ziemlich problemlos über die Kontinente, die Zeiten und die Stoffe hinweg bewegt. Sind Sie, John Boyne, einverstanden, wenn man Sie auch als einen solchen Vertreter der globalisierten Literatur beschreibt?
Yeah, I think so. I mean, certainly when I was trying to get my writing off the ground when I was in my 20s.
Ja, das kann man schon sagen. Als ich ein junger Mann war, in meinen 20ern, und versucht habe, meine Schriftstellerkarriere anzutreten, da gab es schon eine Reihe von Schriftstellern wie Roddy Doyle und Colm McCann und Colm Tobin, die man in der ganzen Welt gelesen hat. Und für einen jungen Autor aus Dublin wie mich war das eine Ermutigung, zu sehen, dass man diese Autoren in viele Sprachen übersetzte und dass sie mit ihrem Werk Preise gewannen. Und ich dachte, das ist kein unmöglicher Traum. Ich kann das auch. Und heute ist der internationale Markt für mich wichtig. Ich reise viel, zum Beispiel hierher nach Deutschland. Für ein kleines Land wie Irland ist das ein riesiger Erfolg. Wir haben so viele Autoren, die in der ganzen Welt anerkannt sind. Wir waren immer schon eine Nation der Geschichtenerzähler. Das ist unsere Kultur, auch schon vor Joyce. Wir lieben Geschichten und wir produzieren herausragende Schriftsteller.
Before Joyce, even, you know, it's just the country that we come from. We love stories and we produce great writers.
Begrüßen Sie diese Entwicklung der irischen Literatur weg von den ja eher häuslichen irischen Themen?
I don't think one is necessarily better than the other. I wouldn't put down a rule that, you know, this is what you should be writing about.
Ich glaube nicht, dass das eine besser ist als das andere. Als Schriftsteller soll man über das schreiben, was einen selbst begeistert. Ich habe in meinen 8 Büchern noch nicht über Irland geschrieben. Das steht für mich noch aus. Eine Geschichte über mein eigenes Land zu schreiben und über meine Menschen. Aus irgendeinem Grund war ich dazu noch nicht in der Lage. Aber wenn, dann kommt hoffentlich einfach eine gute Geschichte. Und die schreibe ich dann auf.
I'll hopefully just come up with a good idea, a good story and just write it.
Der irische Autor John Boyne war heute zu Gast im Büchermarkt. Das Haus zur besonderen Verwendung, so der Titel seines jüngsten Romans, wurde übersetzt von Fritz Schneider, ist im Arche Verlag erschienen, kostet 24,90 Euro. Das Jugendbuch, über das wir sprachen, eine Fabel über Auschwitz, Der Junge im gestreiften Pyjama, ist als Taschenbuch bei Fischer Schatzinsel erschienen. Hier geht es weiter mit den Nachrichten und mit Forschung aktuell. Fürs Zuhören beim heutigen Büchermarkt dankt Tanja Lieske. Thank you.